wenn ich Kriminalromane lese, dann macht mich das vielleicht zu einem besseren Verbrecher oder zu einem besseren Detektiv. Bei Fantasy-Romanen ist das sehr unterhaltsamer, wenn ich was mit Magie lösen muss, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wie das wirklich funktioniert. Und bei der Science-Fiction ist es so, ich bringe irgendwelche willkürlich gewählten Situationen hin und versuche die aber auf einer wissenschaftlichen Basis zu lösen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Wissenschaftler weltweit inspiriert worden sind von Science Fiction, unglaublich viele Befruchtungen sind da gegenseitig gemacht worden. Und deswegen denke ich, dass die Science Fiction ein ganz wesentliches Genre ist, was die Menschheit weitergebracht hat.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Markus Roth. Markus ist einer der führenden Laser-Plasma-Physiker Europas mit Professur an der TU Darmstadt und einer jener Wissenschaftler, die wir bei der Sprint so sehr schätzen, nämlich die aus dem Labor ausbrechen und mit großer Vision gründen. Markus ist Co-Founder von Focused Energy, einem der großen europäischen Hoffnungswerte im Rennen um das erste kommerzielle Fusionskraftwerk, das uns im nächsten Jahrzehnt, so zumindest der Plan, günstige grüne Energie im Überfluss bringen wird. Danke, Markus, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
Zur Erinnerung erstmal nochmal für die Nicht-Physiker unter uns. Was ist Kernfusion?
Also Kernfusion ist das Gegenteil von der Kernspaltung. Bei der Kernspaltung nimmt man einen großen Atomkern und hackt den auseinander. Und bei der Kernfusion nimmt man zwei kleine Atomkerne. In unserem Fall sind das zwei Brüder des Wasserstoffs. Und die werden unter großer Hitze und großem Druck miteinander verschmolzen, sodass ein neues Element entsteht, Helium. Und bei dieser Reaktion werden große Mengen an Energie freigesetzt.
Man kennt das von der Sonne, das ist ja genau. Quasi der Klassiker der Erklärung. Also genau dieser Prozess von zwei Wasserstoffisotopen passiert beim sogenannten Sonnenfeuer und ist dann der Grund, warum Sterne so wahnsinnig viel Energie abgeben können. Wenn wir dieses Sonnenfeuer auf die Erde holen, mit welchen technischen Tricks müssen wir dann arbeiten oder wissenschaftlicher gefragt, was sind die technischen Ansätze, die erfolgversprechend sind?
Also erstmal das Wichtige zu wissen ist, es reicht nicht, wenn wir uns einen Stern wie die Sonne auf die Erde holen, weil die Sonne ist ein unglaublich ineffizienter Fusionsreaktor. Die Sonne hat in ihrem Zentrum nur eine mittlere Energiedichte von so 150 Watt pro Kubikmeter. Das ist ungefähr die Energiedichte von einem Misthaufen. Das heißt, da kommt nicht viel rum. Also wenn ich auf die Weise versuchen würde, ein Kraftwerk auf der Erde zu bauen, dann würde ich da keinen Investor hinterm Ofen vorlocken. Wir müssen etwas auf der Erde machen, was wesentlich besser ist als die Sonne. Deswegen brauchen wir deutlich höhere Temperaturen, wir brauchen höhere Drücke, wir brauchen im Prinzip einen wesentlich effizienteren Reaktor als das, was die Sonne tatsächlich darstellt. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Und jetzt ist es so, wir brauchen, um diese beiden Atomkerne miteinander zu verschmelzen, die mögen sich nicht, die sind beide positiv geladen, die stoßen sich ab. Und wir müssen diese Abstoßung irgendwie überwinden, dass die nah genug aneinander kommen. Wenn die sehr nah beieinander sind, dann kommt eine weitere Naturkraft ins Spiel, die sogenannte starke Kernkraft. Und die ist attraktiv, das heißt, die zieht die beiden Kerne dann an, verschmilzt die und dabei entsteht dann die Energie. Damit die aber nah genug aneinander kommen, heißt das, die müssen mit relativ hoher Geschwindigkeit aufeinander zufliegen, damit die dieses Abbremsen sozusagen überwinden können. Und das bedeuten hohe Temperaturen. Und bei uns sind das so Temperaturen so ungefähr um die 150 Millionen Grad, die wir da erreichen müssen. Das ist relativ ordentlich. Und da haben wir natürlich das Problem, wenn ich eine Materie so hoch aufheize, dann wird das ein extrem heißes Gas. Wir sagen dazu Plasma. Und das versucht sich auszudehnen. Das versucht sich wie in einem Heißluftballon, versucht sozusagen aufzusteigen, sich auszudehnen. Und irgendwie müssen wir dieses heiße Gas aber lange genug beisammen halten. Ich sehe das immer so ein bisschen als vom buchhalterischen Wert. Das heißt, am Anfang müssen wir Energie investieren für die Heizung. Müssen wir Energie reinstecken. Dann laufen im Inneren die Fusionsreaktionen los und liefern uns Energie. Wir müssen aber das Plasma lange genug zusammenhalten, damit unterm Strich mehr Energie rauskommt, wie wir vorne reinstecken, sonst wäre das ein relativ lausiges Kraftwerk. Und das ist der Grund, weswegen es da zwei fundamentale Ansätze gibt, wie man das machen kann. Wir können so ein extrem heißes Gas über starke Magnetfelder zusammenhalten, weil diese Teilchen sind alle elektrisch geladen und die können diesem magnetischen Käfig nicht entkommen. Das schaffen wir aber nur bis zu einer gewissen Stärke, weil wir sind nur auf der Erde in der Lage, selbst mit den besten supraleitenden Magneten nur bestimmte Magnetfeldstärken zu erreichen. Das bedeutet, ich verwende ein sehr dünnes Plasma, wir sagen dazu fast ein schlechtes Vakuum, und das muss ich mit dieser hohen Temperatur für sehr lange Zeit zusammenhalten. Der andere Weg, den man gehen kann, ist, man geht den umgekehrten Weg und man nimmt ein Plasma, das jetzt sehr dicht ist, das heißt, anstelle von einem Hunderttausendstel der Atmosphäre nehme ich jetzt 10.000 oder tausendfache Festkörperdichte. Und dann sind die Abstände zwischen den Teilchen sind so klein, dass wenn die Reaktion losläuft, die Energie, die dabei frei wird, sofort auf die Nachbarn übertragen wird. Und das läuft alles so rasend schnell ab, sodass die eigene Trägheit der Masse, die wir da zusammengepackt haben, ausreicht, damit genügend Reaktionen stattfinden, damit mehr Energie rauskommt, die wir reingesteckt haben. Beide Ansätze müssen das gleiche sogenannte Lawson-Kriterium erfüllen. Das ist das sogenannte Triple-Produkt, also das dreifache Produkt aus Temperatur, Dichte und Einschlusszeit. Temperatur ist in beiden Fällen gleich und ich kann also eine hohe Dichte für kurze Zeit einschließen oder eine kleine Dichte für lange Zeit. In beiden Fällen kommt das Gleiche raus. Und wenn ich dieses Kriterium erfülle, dann kann ich aus der Fusion mehr Energie rausholen, wie ich reingesteckt habe.
Verstanden. Wo stehen beide Ansätze, ne? Es werden ja beide Ansätze verfolgt technisch.
Es werden beide Ansätze verfolgt zurzeit. Die Magnetfusion, die also ein dünnes Plasma sehr lange einschließen will, hat so ungefähr 30 Jahre Vorsprung in der Zeit. Die haben also früher angefangen. Das ging schon früh in den 50er Jahren, ging das schon los mit dem ersten Magnetfusionsdevice, dem sogenannten Tokamak. Das ist eine alte russische Erfindung. Die Laserfusion startete logischerweise erst nach der Erfindung des Lasers. Der kam dann irgendwann in den 60ern und in den 70ern ging das Ganze dann so langsam los. Die Magnetfusion hat in der Zwischenzeit einige sehr große Anlagen gebaut und dort auch einige Erfolge erzielt. Die Laserfusion ist allerdings die einzige, die bislang gezeigt hat, dass die Fusion wirklich funktioniert und dass die Fusion auch mehr Energie liefert, als man vorher reingesteckt hat.
Das heißt okay, also beide Ansätze. Da gab es immer ein großes Thema. Das musst du jetzt auch nochmal, das hatten wir auch schon hier im Podcast, ne? Dieses große Experiment in Kalifornien an dieser nationalen Forschungseinrichtung. Und da hieß es immer, haben sie jetzt geschummelt oder haben sie nicht geschummelt? Wie bringen wir es jetzt auseinander, dass tatsächlich mehr Energie bei rausgekommen ist als nicht? Weil wenn man alles unterm Strich dann doch zusammenrechnet, dann haben die ja doch wieder geschummelt.
Also sie haben in keinem Fall geschummelt, weil sie waren sehr offen und ehrlich. Das ist wie üblich, dass dann, wenn man das dreimal durch die Presse jagt, werden die Aussagen dann so weit verkürzt, bis man sich nicht mehr ganz sicher ist, was da eigentlich gesagt worden ist.
Also genau das, was ich gerade gemacht habe.
Wenn ich das richtig verstehe. Wir müssen zwei Sachen an der Stelle unterscheiden. Es gibt, wenn ich davon rede, dass wir mehr Energie rausbekommen, als wir reinstecken, dann gibt es zwei Definitionen, die da wichtig sind. Es gibt den einen, das nennen wir den Scientific Gain, also den wissenschaftliche Energieverstärkung. Und die ist klar definiert als, wie viel Energie gebe ich in dieses Plasma hinein, beispielsweise über Laser oder über die Magnet- oder über die Radiofrequenzheizung. Und wie viel Energie kommt aus diesem Plasma als Fusionsenergie wieder raus? Und das ist in Amerika, das hat funktioniert und zwar inzwischen 5 bis 6 Mal mit immer höher werdenden Verstärkungsfaktoren. Am Schluss sind wir jetzt bei etwas über einer Verstärkung. Es kommt etwas mehr, 4 als 4 Mal mehr Fusionsenergie raus, als ich Laserenergie reingesteckt habe. Das ist der wissenschaftliche Gain, der Scientific Gain. Was einen Kraftwerksbetreiber interessiert, ist der Engineering Gain. Und der ist ganz einfach definiert, Strom aus der Steckdose raus, um ein Kraftwerk zu betreiben, also zum Beispiel die Laser, gegenüber Strom wieder in die Steckdose rein, nachdem die Fusionsenergie über eine Wärmekraftmaschine, einen Dampferzeuger, Turbine, Generator in Strom umgewandelt worden ist. Und der Unterschied zwischen den beiden ist jetzt einfach, ich muss aus Strom erstmal Laserlicht machen, das hat einen gewissen Wirkungsgrad, und ich muss aus der Fusionsenergie dann erst wieder Strom machen, das hat auch einen gewissen Wirkungsgrad. Und das heißt, der wissenschaftliche Gain muss multipliziert werden mit den Effizienzen von den Lasersystemen und den Effizienzen von, wie ich Fusionsenergie in Strom verwandeln kann. Und dann komme ich vom wissenschaftlichen Gain auf den Engineering Gain. Und da muss man sagen, in Amerika, die waren sehr ehrlich, nur ist das so, dieses Lasersystem, an dem das gelungen ist, das ist in den 90ern gebaut worden mit Lasertechnologie, die stammt aus den 1980ern. Und diese Lasertechnologie, die ist im Prinzip nicht weit weg von dem, was Maiman 1960 erfunden hat. Die hat so einen Wirkungsgrad von 0,5%. Und das bedeutet, um aus Strom Laserlicht zu machen, da verliere ich 99,5% im ersten Schritt. Und das klingt für ein Kraftwerk nicht sehr attraktiv, ne? Aber das ist genauso, wie wenn ich den Leuten erkläre, naja, also versuch mal heute was aus dem Internet runterzuladen mit einem Handy von 1982. Das wird auch schwierig werden. Ne? Da sind wir inzwischen
was die. Und warum nehmen die dann keinen State-of-the-Art-Laser?
Weil das für ein Grundlagenexperiment völlig egal ist, was der Laser für eine Effizienz hat. Wenn ich sowieso nur einmal am Tag Feuer, geht die Stromrechnung an keiner Stelle irgendwo ein. Aber das war ein Lasersystem, was damals mit der Stand der Technik Mitte der 90er Design konstruiert werden sollte. Als die das damals gebaut haben, haben die sich gefragt, wie gut ist unsere Vorhersagekapazität, wie so ein Lasersystem funktioniert. Und da hatte man schon drei Lasersysteme mit der gleichen Technik vorher gebaut. Das heißt, man kannte das Verhalten von dem Laserglas und wie dieses Blitzlampenlicht da eingekoppelt wird. Und alle diese Sachen kannte man ganz gut. Und da konnte man für so ein großes Projekt an der Stelle mit einer großen ingenieurhaften Sicherheit einfach sagen, ja, das Ding können wir bauen, das hat die und die Energie, das funktioniert. Hm. Und in der Zwischenzeit ist es natürlich so, die Lasertechnik, die kennen wir ja bei uns aus dem Alltag, aus allen möglichen Ecken. Die hat natürlich gigantische Fortschritte gemacht. Heute werden solche Lasersysteme nicht mehr mit Blitzlampen gepumpt, sondern auch wieder mit Laserdioden. Das sind ganz ähnliche Laserdioden, wie man sie aus dem Laserpointer kennt, aber wesentlich leistungsfähiger. Und dann kommen da ganz andere Wirkungsgrade dabei zustande.
Okay, das heißt im Grunde, oder verstehe ich dich richtig, dass du sagst, dieser letzte Schritt, der ist nicht das Problem. Das Problem ist erstmal am Anfang, weil wenn ich jetzt einen Laser hätte mit, was haben Laser heute für einen Wirkungsgrad?
Also heutige Laser haben so einen Wirkungsgrad zwischen 5% und 10%.
Und okay, Faktor 20.
Die ersten Lasersysteme für teilweise Militärforschung haben wir jetzt auch schon gesehen mit 26%. Aber tatsächlich für ein Kraftwerk würde eine Effizienz von 10% bereits völlig ausreichend. Wir kriegen ungefähr 40% der Fusionsenergie in Strom und wir haben ungefähr 10% für die Lasereffizienz. Und dann würde ein Gain von 25, also eine wissenschaftliche Verstärkung von 25, ausreichen, dass ich das Kraftwerk komplett selber mit Strom versorgen kann. Da liefert es zwar noch keine einzige Kilowattstunde ins Netz, aber es bräuchte auch keine Energie. Es wäre sozusagen autark. Das wäre dann der Bereich, wo dieser Engineering Gain den Wert 1 erreicht. Und wenn man dann da drüber geht, dann ist man in der Lage, Strom zu produzieren. Das ist aber auch nicht das Ziel logischerweise, weil wir sind ja eine Firma. Wir wollen unterm Strich, wollen wir ja am Schluss ein Kraftwerk bauen, mit dem irgendeiner Geld verdienen kann und mit dem irgendeiner Strom zu vernünftigen Preisen anbieten kann. Und das bedeutet, wir müssen eine Energieverstärkung erzeugen, die genug ist, damit am Schluss ein LCOE, nennt sich das, Levelized Cost of Electricity oder einfacher ausgedrückt, Preis pro Kilowattstunde, da wollen wir irgendwo zwischen 5 bis 8 Cent landen und dann haben wir tatsächlich etwas, was attraktiv ist als Energieversorgung.
Wie weit seid ihr damit? Ihr und wenn ich sage ihr, sowohl ihr als Startup Focused Energy, als auch natürlich die Konkurrenz Startups, von denen es ja eine ganze Reihe gibt und von denen auch viele auf eure Laser, im Grunde auf euren Laseransatz setzen.
Genau, es gibt inzwischen so um die 80 Startups. Davon sind, ich würde mal sagen, 10 oder sowas auch im Bereich der Laser unterwegs. Wir sind mit unseren Designs und Plänen so weit, dass wir sagen könnten, also ein Pilotkraftwerk mit ungefähr einem Gain von 50 würden wir in den nächsten 12 Jahren hinkriegen. Das ist das, was wir zeigen müssen, um zu beweisen, dass es funktioniert. Und das ist im Prinzip genau der Ansatz, den wir jetzt bei Focused Energy auch verfolgen. Wir wollen also bis Mitte der 30er Jahre das erste Pilotkraftwerk ans Netz bringen, was so, sagen wir mal, ein paar 10 Megawatt elektrischen Strom liefern kann. Das ist noch nicht marktreif, aber das zeigt, dass sämtliche Techniken funktionieren, dass die Physik dahinter funktioniert, dass die Laser zuverlässig arbeiten etc. etc. Und darauf aufbauen wollten wir dann ein nächstes Kraftwerk bauen, das nennt sich First of a Kind, das dann tatsächlich 24/7 Strom ans Netz liefert und das dann auch schon zu Preisen, die ich sage mal ganz okay sind. Und im weiteren Verlauf die sogenannten Next of a Kind, das ist dann die Ausbaustufe. Wir lernen an den ersten Prototypen natürlich noch jede Menge. Und die letzte Ausbaustufe soll dann tatsächlich auf dieses Ziel von 5 bis 8 Cent pro Kilowattstunde hinarbeiten.
Was macht dich optimistisch, dass es diesmal klappt? Ihr werdet ja jetzt nicht die Ersten, die behaupten, dass sie in absehbarer Zeit da was hinbekommen. Ihr habt einen Standort, ein Biblis, das alte Atomkraftwerk, also zwischen den darum liegenden Kastoren baut ihr jetzt das Fusionskraftwerk, wenn ich es richtig verstehe. Warum kann es klappen?
Ne? Genau, wir haben eine Reihe von Sachen, weswegen wir sehr positiv die Sache sehen. Erstens, Die Fusion hat funktioniert. Also wir wissen, die Fusion funktioniert. Wir können ein solches Kügelchen zünden und wir wissen, da kommt Energie dabei raus. Das heißt, sämtliche Simulationsrechnungen, die in der Vergangenheit immer nur sehr theoretisch waren, sind jetzt an realen Experimenten, wie man so schön sagt, gebenchmarkt worden. Punkt zwei. Die führenden Wissenschaftler, die das hinbekommen haben in den USA, die sind inzwischen bei Focused Energy. Das heißt, wir haben das führende Personal, was diese Fusion hinbekommen haben, inzwischen zu uns nach Deutschland holen können, zu Focused Energy. Das heißt also, wir haben das Know-how. Wir haben die Targets, die wir dazu bauen müssen. Da haben wir seit über 19 Jahren Erfahrung, wie wir diese Targets bauen und wie wir diese Targets auch in Massen produzieren können, zu Stückzahlpreisen, die vernünftig sind. Wir haben die Lasertechnologie mit unseren Industriepartnern. Da sehen wir noch jede Menge Engineering-Bedarf und angewandte Forschung wird da für die Prozessoptimierung nötig sein. Aber da sehen wir keine Bottlenecks mehr oder wir sehen dann keine Showstopper mehr an der Ecke. Das heißt, nachdem das Ganze einmal funktioniert hat, wir sagen immer so schön, das ist der Moment, aus dem die Gebrüder Wright das erste Mal abgehoben haben mit ihrem Flugzeug, dem Wright Flyer. Da war der Flug nur 12 Sekunden und 37 Meter, aber seitdem hat kein Mensch mehr bezweifelt, dass Menschen Flugzeuge bauen können. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Das waren jetzt die ersten 6 bis 7 erfolgreichen Fusionsexperimente, die gezeigt haben, ja, da kommt mehr Energie dabei raus. Und jetzt geht es primär darum, an allen Ecken und Enden die Effizienz hochzutreiben, dass wir die Lasersysteme vom Stand der 1980er ins 21. Jahrhundert bringen, dass wir die Targets 10 Mal pro Sekunde in diesen Reaktor hineinschießen und verlässlich treffen. Das ist, dass die Materialien der Reaktorwand jahrelang die Fusionsenergie aushalten. Das sind jetzt die Herausforderungen. Da ist überall an allen Ecken ist noch Forschung nötig, aber das ist keine Grundlagenforschung mehr. Also an der Stelle geht es jetzt wirklich um Innovationen mehr als um Grundlagenforschung.
Gib uns ein Bild. Was entsteht gerade in Biblis? Also welche Infrastruktur ist das? Sind das große Gebäude? Sind das kleine Gebäude? Wie groß ist so eine Kammer? Wie groß sind die Laser? Gib uns ein Bild, bitte.
Wir haben uns seit einigen Jahren jetzt zusammen mit der RWE Biblis sehr genau angeguckt und haben ja auch eine Studie auch mit externen Partnern durchgeführt, inwieweit es Sinn machen würde, einen Standort eines alten ehemaligen Atomkraftwerks umzubauen in einen Fusionsforschungscampus, / ein erstes Fusionskraftwerk. Und was uns absolut fasziniert hat, ist, wenn man sich dieses Gelände anguckt, die gesamte Infrastruktur, die wir brauchen, ist vorhanden. Vom Eisenbahnanschluss, zum Straßenanschluss, zum Stromanschluss, zum Kühlwasseranschluss. Das ganze Gelände ist sozusagen nach außen hin abgegrenzt. Wir haben sämtliche Betriebsgenehmigungen für Strahlenschutz, sogar zurzeit noch im Atomrecht. Das werden wir gar nicht mehr brauchen. Alle diese Voraussetzungen sind gegeben, plus hochqualifiziertes Personal, was im, sage ich mal, Umfeld von Nukleartechnologien ausgebildet war. Das heißt also, was das angeht, haben wir einen unglaublichen Vorteil an dieser Standortwahl. Das Zweite, wir haben jetzt bereits seit einem halben Jahr das erste Gebäude in Biblis übernommen. Das ist von der Regulierung her aus dem Atomrecht herausgelöst worden und ins Strahlenschutzgesetz gepackt worden. Das Gebäude wird von uns aktuell entkernt. Dort wird ein neues Lasersystem eingebaut, was wir gegen Ende des Jahres in Betrieb nehmen werden. Das ist ein erstes Testsystem, was wir dort einbauen. Wir sind jetzt dabei, eine zweite große Halle, die auf dem Gelände steht, die zurzeit als Lagerhalle genutzt wird, umzubauen. Da werden wir jetzt im nächsten Monat die Bauanträge stellen. Dort ist der Hintergrund, dass wir innerhalb dieser relativ großen Halle einen großen Reinraum reinsetzen werden. Und in diesem Gebäude werden wir genau diese Laserentwicklung vorantreiben, von der ich am Anfang gesprochen habe. Das heißt, dort werden unsere Laseringenieure, unsere Laserphysiker, werden dieses neue Lasersystem testen und den Prototypen bauen, den wir dann anschließend in Massenproduktion brauchen, um als modularen Ansatz sozusagen damit unser Kraftwerk auszurüsten. Und das Tolle dabei ist, wir werden das nicht alleine machen, sondern wir machen das bereits in Biblis mit einem Industriepartner, weil wir sagen, okay, das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt einen Prototypen bauen und hinterher sagt dann ein Industriepartner, jetzt muss ich das Ding von Grund auf neu designen, weil so kann ich es gar nicht in Stückzahlen herstellen, so kann ich das Ding nicht warten. Das heißt also, unsere Laserleute zusammen mit Kollegen aus der Industrie arbeiten jetzt an diesem Prototypen, der dann gleich so gebaut werden soll, dass wir hinterher davon viele bauen können. Wir werden eine erste Laseranlage machen. Unser Ziel ist es, im Oktober erstes Licht in dieser Halle bereits zu haben. Das heißt, wir gehen hier sehr schnell voran. Und dann hat Biblis, wenn man sich die Bilder anguckt, also gerade sieht man, es gibt ja schöne Luftaufnahmen, man hat ja in Biblis diese zwei Reaktorblöcke stehen, diese zwei Kuppeln. Und die haben einen gewissen Abstand voneinander. Und das ist für uns absolut ideal, weil genau zwischen diese zwei Kuppeln bauen wir ein großes Gebäude. In dieses große Gebäude werden wir über 1000 Lasersysteme hineinbauen. Und wir wollen an diesem Standort das Pilotkraftwerk bauen. Und wir sind jetzt sehr optimistisch, aber wir sind nicht so verrückt, um zu glauben, dass wenn wir dieses Lasersystem gebaut haben und wir feuern dann in diese Reaktorkammer hinein, dass das alles beim ersten Schuss funktioniert. Das wird nicht passieren. Also so realistisch sind wir auch. Und jetzt kommt hier natürlich die Frage, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann stellt sich immer die große Frage, warum hat es denn nicht funktioniert? Und dann braucht man an dieser Kammer jede Menge Diagnostiken, um genau herauszufinden, haben die Laser alle gleichzeitig gefeuert? Waren die linken Laser genauso kräftig wie die rechten Laser? War die Implosion wirklich symmetrisch und so weiter? Alle diese Sachen müssen wir untersuchen und deswegen werden wir in dem, was heute sogenannt Biblis Block B genannt wird, werden wir eine Kammer aufbauen. Da sind etwas mehr als 300 Diagnostiken drumherum und dort können wir das einmal pro Stunde, einmal pro Minute oder bis am Schluss 10-mal pro Sekunde können wir diese Kugeln zur Implosion bringen. Und wenn wir das alles ausgetestet haben und das robust und verlässlich funktioniert, und das ist das Tolle an Biblis, dann müssen wir in Anführungsstrichen diese Lasersysteme den einen Spiegel nur um 180 Grad drehen und dann feuern wir anstelle, dass wir in den Block B feuern, feuern wir in den Block A. Das ist genau die gleiche Kammer nochmal, bloß befindet sich an der Kammer jetzt die sogenannte erste Wand, das Brutblanket und inklusive der gesamten Wärmetauscher. Das heißt, in diesem Block können wir dann die Wärme, die wir erzeugen, über die Fusionsenergie auch abführen bis hin zum Dampferzeuger, zur Dampfturbine und zum Generator. Und deswegen ist Biblis gerade mit seiner Auslegung dieser zwei Reaktoren für uns so perfekt, weil wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wir haben zurzeit den Mendelstein in Greifswald, ein fantastischer Stellarator als Magnetfusionsreaktor. Und dort muss jetzt aber was anderes ausprobiert werden und deswegen soll jetzt ein zweiter gebaut werden, unten in Bayern. Und vielleicht später dann noch ein dritter. Das ist alles toll. Der Vorteil bei der Laserfusion ist, die Lasersysteme, die ja der Großteil der Kosten sind, die muss ich nur einmal beschaffen und dann feuere ich die entweder in das sozusagen in den Forschungsreaktor oder in den Reaktor, der dann Strom liefern soll. Und das ist der Charme von der Laserfusion, dass ich diese ganzen Komponenten, diese modularen Komponenten immer wieder verwenden kann, dass ich nicht jedes Mal was Neues bauen muss.
Klar, das ist ja auch der Startup-Ansatz dabei, ne? Im Gegensatz zu klassischer staatlicher Großforschung, ne, wie am Wendelstein oder auch am ITER oder den anderen, ne, großstaatlich finanzierten Großforschungsprojekten. Ja. Wo wir gerade beim Geld sind, ne, faszinierend, wie du beschreibst, was da entsteht. Jetzt kann ich mir direkt vorstellen, dass das so ganz billig auch nicht wird. Ihr habt ordentlich Geld eingesammelt, auch einen Teil davon von der Sprint. Aber viel, viel weniger als eure amerikanischen Konkurrenten. Ich habe verstanden, ihr habt trotzdem Top-Leute rüberholen können. Aber ne, wenn ich korrigiere mich, ne, ihr Faktor 10 ungefähr. Ne? Ihr habt irgendwie 150 Millionen ungefähr eingesammelt und die großen Amerikaner 1,5 Milliarden oder sogar 2 Milliarden, die Kanadier.
Und das neue chinesische Startup, was gerade an den Start gegangen ist, hat gerade mal 2,5 Milliarden vom Staat China bekommen, nur so als Beispiel. Ja.
Okay, bei staatlicher Forderungen sind ja auch in Europa und im Rest der Welt schon ein paar Milliarden vergraben worden. Also, aber gut, nee, verstehen. Die machen Startup-Finanzierung. Okay, aber genau die Frage macht es, oder die Frage wird dadurch ja noch relevanter. Also, wie kann man mit signifikant weniger Mitteln trotzdem optimistisch sein, dass man in diesem total harten Rennen, wenn es denn jemals einen Sieger geben sollte, oder vielleicht auch mehrere Sieger, dass man da mithalten kann? In vielen anderen Bereichen ist es offenkundig so, ne, dass Geld nun mal auch im Startup-Bereich Tore schießt und wenn man nicht mithalten kann, dann klappt es nicht.
Also als wir vor knapp fünf Jahren die Firma gegründet haben, haben wir eigentlich ehrlicherweise keine 50 Cent darauf verwettet, dass wir irgendwas davon in Deutschland machen. Das war 2021. Und in Deutschland gab es keine Laserfusion, die ist null gefördert worden. Es gab keinerlei Infrastrukturen und ähnliche Geschichten. Und einen Monat, nachdem wir unsere Firma gegründet haben, hat dann das erste Mal die Fusion funktioniert. Da kam noch nicht ganz so viel Energie raus, wie man reingesteckt hat. Deswegen haben das die meisten Leute nicht mitbekommen. Aber tatsächlich, die ersten, die es mitbekommen haben, war damals das Bundesforschungsministerium und die Sprint. Und das war wirklich für uns eine fantastische und eine sehr überraschende Wendung, weil Deutschland hat sich dann die Frage gestellt, sollen wir in Zukunft auch nur sämtliche Eier in das Körbchen für die Magnetfusion legen oder sollen wir uns da nicht ein bisschen breiter aufstellen, zumal die anderen gezeigt haben, dass es jetzt geht. Und dann war eigentlich so, das erste, muss man wirklich sagen, war die Sprint, die über Pulse Light Technology einfach mal gesagt hat, wir investieren mal 90 Millionen in die Laserforschung. Und das war eigentlich einer der großen Gamechanger. Das war übrigens auch das erste Mal, dass die Amerikaner richtig aufmerksam geworden sind. Hey, was passiert denn da gerade in Deutschland? Weil das war ein Zeichen, was da gesetzt worden ist. Und diese Zeichen gingen dann mit dem Memorandum weiter. Die gingen dann weiter mit den Absichtserklärungen, mit dem Programm Basistechnologien Fusion 2040. Deutschland ist, was die Fusion angeht, aufgewacht und hat unheimlich Fahrt aufgenommen. Und das hat uns bewogen, nochmal genau drüber nachzudenken, wo wollen wir uns eigentlich in Zukunft positionieren? Und dann kam natürlich die tolle Zusammenarbeit auch mit der RWE und dem Standort Biblis, sodass wir uns jetzt entschlossen haben, von Focused Energy aus einer amerikanischen Firma ein deutsches Startup zu machen. Das ist ein Weg, den nur wenige Startups sozusagen in diese Richtung über den Atlantik gehen.
Kennt man eher in umgekehrter Richtung.
Genau. Ja, genau.
Ah, jetzt ist die dritte Kapitalrunde. Mal so eine Delaware Company ist vielleicht doch besser.
Ja, genau. Und das war tatsächlich für unsere Anwälte nicht so ganz einfach, weil der Weg in diese Richtung ist nicht ganz so einfach juristisch als umgekehrt. Das kennt man schon. Aber tatsächlich ist es so, die Unterstützung, die wir auf der kommunalen, auf der Landes- und auf der Bundesebene in Deutschland erfahren haben, hat uns dazu bewogen, unseren Schwerpunkt hier ganz eindeutig auf Deutschland, auf Europa zu setzen. Und warum sind wir der Meinung, dass wir trotzdem in Anführungsstrichen mit weniger Geld schneller sein können? Wir haben die Infrastruktur. Wenn man sich anguckt, und jetzt werde ich ein bisschen industriepolitisch, für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt auch bei der Laserfusion die folgende Frage. Was wird die Wertschöpfungskette in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts für so ein Industrieland wie Deutschland werden? Was sind die Sachen, die wir weltweit verkaufen wollen, die andere Länder haben wollen? Es wird mit Sicherheit nicht mehr der Verbrenner werden. Ich glaube, da sind sich die meisten einig. Das heißt, die Automobilindustrie wird eine Transformation durchmachen müssen. Und ob sie dann den marktführenden Standort in der Welt behält, wird man sehen. Aber die andere Frage, die man sich immer stellt in so einem industriellen Umbruch, an was will ich als Deutschland eigentlich arbeiten? Und meine Meinung ist, man darf nicht an seinen Schwächen arbeiten, weil wenn man als Deutschland an seinen Schwächen arbeitet, ist man irgendwann Mittelmaß. Und Mittelmaß bezahlt bei den deutschen Preisen kein Mensch auf der Welt. Man muss an seinen Stärken arbeiten. Und wo haben wir in Deutschland weltweit wirklich Stärken? Das ist die pharmazeutische Industrie, das ist die chemische Industrie beispielsweise und da gibt es noch einige andere. Aber es ist vor allen Dingen die Optikindustrie. Wir haben in Deutschland die weltbeste Optikindustrie. Wenn man sich anguckt, Firmen wie Schott, Zeiss, Hereus, Jenoptik, Laserline, Layertech, das sind alles weltweit führende Firmen, die ihre Standorte, ihre Forschungsaktivitäten in Deutschland haben. Und mit einem solchen industriellen Ökosystem, wo wir auch den Chinesen noch Jahre vorneweg sind, haben wir trotz, sage ich mal, weniger Kapitaleinsatz jetzt in der ersten Phase, sehen wir, dass wir deutlich schneller vorankommen können, weil wir eben einen Großteil dieser Infrastruktur haben, die andere Länder nicht haben. Ja, das ist also das, was wir sehen. Und wir sehen natürlich, dass ein Kraftwerk, so wie wir es bauen wollen, das wird nicht billig, das wird nicht ohne staatliche Förderung gehen. Aber ein Großteil dieser staatlichen Förderung geht nicht an uns, sondern diese staatliche Förderung sollte gehen in den Aufbau einer komplett neuen Optikindustrie in Deutschland, die dann weltweit Marktführer ist und nicht nur im Bereich der Fusion, aber auch im Bereich der Fusion eben dann die Produkte herstellt, die die Rest der Welt unbedingt haben will.
Ja, das finde ich spannend, weil verstehe natürlich, dass die Optik ein wichtiger Teil daran ist, aber wenn ich mir jetzt so eine Großanlage vorstelle, auch so wie du sie gerade beschrieben hast, dann kann das doch eigentlich nur einen relativ kleinen Anteil ausmachen, schon gar der Wertschöpfung, ne? Also von den.
Also wir brauchen, ich gebe mir mal ein paar Zahlen, wir brauchen 34 Millionen Laserdiodenbarren für ein Kraftwerk. Mhm. Das ist, würde ich mal sagen, 60% der Kosten von dem Kraftwerk. Das geht in die Laserdiodentechnologie. Und das ist Halbleitertechnologie. Das ist die Technologie, die wir bei Osram, bei Trumpf, unseren italienischen Partnern Leonardo beispielsweise, die herstellen können. Das ist die Technologie, die jetzt gerade entwickelt wird. Die wird aktuell auch noch weiter verbessert. Aber da gehen ein Großteil der Kosten hin. Wir haben mehr, also an der National Ignition Facility beispielsweise, ist mehr Hochleistungsoptik verbaut worden wie in sämtlichen Teleskopen der Erde zusammen. Und was wir vorhaben, ist mindestens so groß wie das. Das heißt, große Spiegel herzustellen, die Spiegel mit hoher Qualität herzustellen, Spiegelbeschichtungen herzustellen, die Milliarden Schuss aushalten, ohne zu altern, ohne kaputt zu gehen. Das sind die Technologien, die wesentlich sind für die erfolgreiche Umsetzung von einem Fusionskraftwerk. Und das sind genau die Technologien, wo wir in Deutschland richtig gut sind.
Verstanden. Das hört sich, ne, und das hast du eben ja auch schon angedeutet, erstmal nach intensiver Kooperation mit Industriepartnern an. Gibt es eigentlich auch Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Fusions-Startups oder ist das eher quasi der Competition-Part der Co-Petition? Also, ja.
Nein, also
ihr arbeitet, du hast ja auch mal einen Stint noch, ne, bei einem anderen großen Fusions-Startup oder Erfolgsversprechen kurz gehabt, bevor du Focus Energy mitgegründet hast. Ne? So wie, wie muss man sich ja vorstellen? Revolving Door? Man kennt sich, man hilft sich oder mit Siemens oder mit RWE gerne, aber mit Trumpf, aber jetzt mit den anderen, mit Marvel, das muss jetzt nicht sein.
Wir haben ja 4 Startup-Unternehmen in Deutschland und wir haben beispielsweise mit Proxima Fusion haben wir ein sehr enges Verhältnis. Wir verstehen uns super. Wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Also nicht nur, was die Beziehungen angeht zur Politik oder auch zu Investoren, sondern tatsächlich, wir helfen uns auch auf der fachlichen Ebene. Wir sind jetzt gerade dabei zu gucken, ob wir Pellet-Injektoren gemeinsam entwickeln, etc., etc. Auch erstes Wandmaterial für den Reaktor ist was, wo wir Gemeinsamkeiten sehen. Wir haben also was Proxima angeht, haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben auch ein gutes Verhältnis zu Gauss Fusion. Die verfolgen ein bisschen internationalen anderen Ansatz, sind nicht etwas mehr auf der europäischen Ebene unterwegs. Aber wir verstehen uns gut. Wir teilen uns mit Gauss Fusion die gleiche Marketingagentur. Also was diese Sachen angeht, wir haben da eine sehr freundschaftliche Beziehung zu den beiden Startups im Bereich der Magnetfusion, weil wir auch einfach sehen, erstens mal, es ist noch nicht ausgemacht, welcher der Ansätze am Schluss tatsächlich der schnellere, effizientere ist. Es ist noch nicht ausgemacht, wie die Fusionsenergie in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts zur Energieversorgung und zum Klimawandel beitragen kann. Aber wenn sie es tut, dann müssen wir in der Lage sein, schnell viele Kraftwerke zu bauen, damit wir dem steigenden Energiebedarf CO2-frei Rechnung tragen können. Und da ist es wie üblich so ein diversifizierter Ansatz, indem man nicht nur alles auf Laserglas oder auf Hochtemperatur-Supraleitung legt, hat da natürlich den Charme, dass man sich die nötigen Ressourcen dahingehend teilen kann, dass man nicht alles sozusagen aus einer Wertschöpfungskette ziehen muss. Und das hat gewaltige Vorteile. Bei Marvel Fusion ist es ein bisschen anders. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Tom und ich, die beiden Gründer, früher mal bei Marvel Fusion waren und dort die Firma verlassen haben. Das hat primär was damit zu tun, dass Marvel Fusion seit ihrer Gründung 6 bis 7 Mal den Ansatz geändert hat und wir aktuell nicht unbedingt wissen, was die eigentlich tun, weil sie haben 2 Mal den Brennstoff geändert, sie haben 3 Mal den Ansatz geändert, wie sie diesen Brennstoff zur Zündung bringen wollen. Und aktuell kann ich nicht sagen, was deren Konzept eigentlich ist. Und wenn man nicht weiß, was der andere tatsächlich vorhat, ist eine Zusammenarbeit und eine gegenseitige Unterstützung ein bisschen schwierig. Aber wir sind da nach wie vor offen.
Verstehe. Was hat dich denn überhaupt in die Physik gebracht und dann in die Plasmaphysik?
Tatsächlich hat mich die Fusion in die Physik gebracht. Ich habe mit 13 Jahren beschlossen, Physiker zu werden, weil ich dann festgestellt habe, ich habe mit ungefähr 13 Jahren festgestellt, ich muss eine Brille tragen. Da war die Karriere als Astronaut oder Kampfpilot, was man ja so mit 12, 13 gerne mal macht, die war dann Geschichte. Und daraufhin habe ich mir überlegt, was machst du dann? Und ich hatte damals sehr viele, gucke ich heute auch noch sehr gerne, Science-Fiction-Filme geguckt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass jedes Raumschiff, was da zwischen den Sternen mutig dorthin geht, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, die laufen alle mit Fusionsenergie. Und da habe ich gesagt, hey, das wäre doch eine coole Sache. Und da habe ich am Anfang gedacht, ich müsste Kernphysik studieren, bis mir ein Kollege erklärt hat, die kernphysikalische Sache ist eigentlich verstanden, die Plasmaphysik ist das eigentliche, die eigentliche Herausforderung. Und so bin ich sukzessive meinem Weg gefolgt und bin also nach meiner Schulzeit, Wehrdienst und Studium, bin dann in der Fusion gelandet.
Wahnsinn. Hast du schon damals dran geglaubt, dass man irgendwann auch an der technischen Umsetzung mitwirken kann? Oder wäre das, also ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, also zumindest als du studiert hast, da galt ja noch das Diktum, immer in 30 Jahren ist es soweit.
Ja.
Jetzt ist es halt immer in 10 Jahren soweit. Würde sich jetzt auch nicht, wenn der Mechanismus nicht gebrochen wird, wird es dadurch nicht viel besser.
Ja. Also tatsächlich war es so, ich habe nach dem Grundstudium später dann, ich habe tatsächlich mal mit der Magnetfusion angefangen, dann Schwerionenfusion. Also ich habe alle verschiedenen Wege zur Fusion irgendwann schon mal in meiner Karriere mitbehandelt und bin dann Ende der 90er bin ich dann zur Laserfusion gekommen und habe sehr schnell festgestellt, dass die Entwicklung, es gibt kein Werkzeug in der Welt, was Energie in Raum und Zeit so konzentrieren kann wie der Laser. Das ist einfach das Naturgesetz, was die Eigenschaft von Licht ist. Und da ist mir dann aufgefallen, das könnte tatsächlich der beste Weg sein. Habe dann ja dann meinen Postdoc in Livermore gemacht, genau an den Lasersystemen, die jetzt die Fusion gezeigt haben, beziehungsweise noch an dem Vorgänger, und habe in der National Ignition Facility so ein bisschen mitbauen dürfen. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist das, diese Sache möchte ich mich gerne widmen. Nun war das dummerweise so, dass in Deutschland die Laserfusion aus verschiedensten Gründen politisch nicht gewollt war und es gab keinerlei Förderung dafür. Das führte dazu, dass ich sämtliche meiner Experimente immer im Ausland gemacht habe. Also ich war in England, Japan, Frankreich, Amerika, überall dort an den großen Lasersystemen und habe dort eben meine Experimente gemacht. Und ich würde sagen, bis 2019 war es dann bei mir so, dass ich gesagt habe, ich bin Professor an der Technischen Universität. Ich habe so 40 Doktoranden ausgebildet, die in aller Welt an den verschiedensten Sachen mitarbeiten. Das ist so meine Legacy. Also das ist so mein Erbe, was ich der Welt hinterlasse. Jede Menge gut ausgebildete Leute und ich arbeite weiter an der Fusion. Und dann muss ich sagen, der Kontakt in die Startup-Welt, das ist für einen Hochschullehrer damals und leider heute auch noch viel zu sehr ja eher ungewöhnlich, dass er sagt, okay, und jetzt gehe ich den Weg raus aus dem akademischen Umfeld und gründe selber. Und da muss ich wiederum sagen, nachdem ich dann mal Blut geleckt hatte, war das eigentlich einfach. Und hier muss ich mal ein großes Lob aussprechen. Wir haben eine Präsidentin an der TU Darmstadt mit der Tanja Brühl, der ich meine verrückte Idee vorgestellt habe. Ich habe gesagt, ich würde gerne auf eine 50%-Stelle als Professor zurückgehen, weil ich den Rest meiner Zeit gerne widmen möchte, ein Startup-Unternehmen zu unterstützen, um Fusion zu machen. Und meine erste Reaktion damals war, als ich mit dem Gedanken gespielt hatte, mit einem Startup Fusion zu machen, was für eine verrückte Idee. Und wenn man dann eine Nacht drüber schläft und am anderen Morgen aufwacht und denkt, was für eine verrückte Idee, was, wenn das funktioniert? Würdest du dir in deinem Alter verzeihen, wenn du an diesem Unternehmen nicht dabei wärst? Und da habe ich dann lange mit meiner Frau diskutiert und wir haben gesagt, ich würde es mir wahrscheinlich nie verzeihen, wenn ich diese Chance nicht ergreifen würde. Und dann hatte ich Gott sei Dank mit unserer Präsidentin jemand, der uns da immer hundertprozentig unterstützt hat. Und so ist es dann gekommen, dass wir Focused Energy am Schluss gegründet haben. Und ich muss sagen, seitdem möchte ich es nicht mehr missen. Die Geschwindigkeit in einem Startup, wenn man da mal Blut geleckt hat und kommt nach 30 Jahren öffentlicher Dienst, kommt sozusagen aus dem akademischen Umfeld und stellt fest, mit welcher Geschwindigkeit man hier arbeiten kann, dann will man da eigentlich nicht mehr in das langsame Tempo zurück.
Profitiert denn das Startup nach wie vor von deiner Forschung an der TU? Du hast ja noch die halbe Stelle, oder ist das hauptsächlich Lehre und umgekehrt? Ne, wie profitiert jetzt deine Forschung und Lehre von dem, was du bei Focused Energy lernst?
Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir damals gelernt haben. Wenn man als Hochschullehrer oder auch als Doktorand eine Firma ausgründen will, dann hat man ja das Problem, dass die ganze Forschung, die man bislang gemacht hat, die gehört einem ja nicht, sondern die gehört ja der Uni. Man muss jetzt erstmal sehen, dass man die eigene IP aus der Uni rauskauft, in Anführungsstrichen, und einem Investor das Ganze schmackhaft zu machen, wenn man nicht mehr hat als ein paar interessante PowerPoint-Slides. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir einen Kollegen kennengelernt, der jetzt auch bei uns ist, den Günther Kraft. Der kam auf die Idee, warum machen wir es nicht in Deutschland so, wie Stanford mal reich geworden ist, und machen das Prinzip IP for Shares. Wir machen eine Ausgründung aus der TU Darmstadt Und die TU Darmstadt überlässt uns sämtliche Rechte meiner letzten 30 Jahre an Forschung sozusagen im Bereich der Fusion und erhält dafür Firmenanteile. Das hat den direkten Charme, dass irgendwann sollte Focused Energy mal das bedeutendste Unternehmen dieses Planeten werden und hat die Uni auch ausgesorgt. Und das Zweite ist eben, dass es da eine sehr enge Beziehung gibt, auch was die Interessensgemeinschaft angeht zwischen der Universität und Focused Energy. Und das war eigentlich so der Startschuss, wo wir gesagt haben, hey, das funktioniert. Und inzwischen ist dieses Modell, wir waren deutschlandweit die Ersten, die nach diesem Motto ausgegründet haben, das hat inzwischen Schule gemacht und ist, glaube ich, ein sehr erfolgversprechender Weg. Und diese Ausgründung aus der TU und die Unterstützung, die wir da auch gekriegt haben, war auf der einen Seite natürlich sehr hilfreich. Wir betreiben auch das eine Labor gemeinsam mit der TU Darmstadt für unsere Studierenden. Der zweite Grund, weswegen ich unbedingt Professor bleiben wollte, hat was damit zu tun, dass ich nach wie vor so ziemlich den einzigen Lehrstuhl in Deutschland für Laserfusion innehabe. Und ich merke die große Anzahl an interessierten Studierenden. Also ich hatte in meiner letzten Vorlesung hatte ich jetzt 56 Anmeldungen. Das ist mehr als die Hälfte des ganzen Jahrgangs, die sich für diesen Bereich interessieren. Also eine gewisse Abstimmung mit den Füßen von den Studierenden zeigt, wie groß das Interesse der jungen Wissenschaftler ist, auf diesem Gebiet zu arbeiten. Ich kann mich momentan vor Anfragen für Abschlussarbeiten im Bereich Bachelor, Master oder auch Doktorstudium nicht wehren. Aber das ist natürlich genau das, was ich will, weil letztendlich unser Feld krankt weltweit an Manpower. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, auch im Bereich der Laserfusion logischerweise, und wir brauchen gut ausgebildete junge Talente. Und da wäre ich verrückt, wenn ich meine Professur an der Stelle aufgeben würde, weil das ist der Ast, auf dem ich sitze, den säge ich mir doch nicht ab, indem ich nicht weiter Studierende ausbilde. Und es funktioniert tatsächlich momentan richtig, richtig gut. Die Studierenden und Leute von Focused Energy arbeiten gemeinsam in den Labor, teilweise in ihren Arbeiten. Wir veröffentlichen nach wie vor sehr viele unserer Ergebnisse, sodass wir auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine gewisse Reputation haben und ein gewisses Vertrauen genießen an dieser Stelle. Das ist auch wichtig für unsere Studierenden. Die wollen natürlich auch ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse publizieren. Und so funktioniert das eigentlich recht gut.
Sind denn neue Lehrstühle an den anderen TUs dann in der Pipeline? Hey TUM, RWTH, Karlsruhe, TU Berlin.
Bayern
kommt,
hat, glaub,
kommen deine Schülerinnen und Schüler jetzt bald endlich dann auch auf Lehrstühle?
Also tatsächlich, einer meiner ersten Doktoranden ist zurzeit Professor in Rostock an einem Institut, was bislang Plasmaphysik und dichte Materie gemacht haben. Die haben sich hauptsächlich mit Planetenkernen beschäftigt. Jetzt, wo die Fusion in aller Munde ist, ist das Institut in Rostock umgewidmet worden, auch in ein Institut für die Fusionsforschung. Das heißt, er widmet sich jetzt auch weniger den Planetenkernen als auch mehr der Fusion. Wir werden 3 weitere Lehrstühle vermutlich jetzt demnächst im Großraum Hessen im Bereich der Fusion bekommen. Einer ist uns schon zugesagt worden. Wir haben auch über das BMFTR im Rahmen dieses Talente-Programms haben wir 3 junge Nachwuchsgruppenleiter mit der Aussicht, Lehrstühle inne zu haben, hier nach Südhessen bekommen. Das heißt, da tut sich momentan einiges. Noch sind wir nicht ganz so schnell, muss ich ehrlicherweise sagen, wie die Kollegen in Bayern. Die haben schneller für die Magnetfusion die ersten Lehrstühle zusätzlich geschaffen. Da war Bayern ein bisschen schneller als Hessen. Aber ich denke, wir sind bundesweit auf einem guten Weg. Dieser Trend, der jetzt eingeläutet ist, der setzt sich fort. Wenn ich sehe, was in Aachen, was in Jülich, was in anderen Standorten passiert, mehr und mehr etablierte Professoren widmen sich mehr im Bereich der Fusionsforschung oder aber auch es werden neue Lehrstühle geschaffen. Wir sind also da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Nochmal zurück zu der stellaren Fusion und zu deinen Raumschiffen, die dann mit Kernfusion dann, weiß nicht, zu Exoplaneten oder so geflogen sind. Welche Rolle, ne? Du hast es ja angedeutet, aber ich muss dich das fragen, weil natürlich auch bekannt ist, dass du auch nach wie vor dich intensiv mit Science Fiction auseinandersetzt. Welche Rolle hat es gespielt und spielt das weiter? Dahin als Inspiration für das, was du machst, vielleicht auch um noch auf ganz andere Ideen zu kommen, Mr. Teufel?
Ja, also ich habe ja nie hinter Berg gehalten, dass ich bekennender Trekkie bin. Und das hat 2 Gründe. Das erste ist, von Anfang an ist diese Serie Raumschiff Enterprise, so wie sie aufgesetzt worden ist, mit einer unheimlich tollen wissenschaftlichen Begleitung aufgesetzt worden. Das merkt man an unglaublich vielen Details. Wenn man sich anguckt, wie beispielsweise das technische Handbuch der NCC 1701D geschrieben worden ist, wo detailliert ausgelegt worden ist, auf welcher Basis die dortigen Fusionsreaktoren funktionieren, etc. etc. Da haben sich Leute, wirklich hochbezahlte Wissenschaftler, für solche Science-Fiction-Serien wirklich große Mühe gegeben. Ein anderes schönes Beispiel kennt man, das ist Odyssee 2001. Das Raumschiff Discovery, was dort gebaut worden ist, was dort designt worden ist für Stanley Kubricks Film mit einem Fusionsantrieb an dieser Stelle inklusive der künstlichen Schwerkraft über die Rotation in der Kommandokapsel etc. etc. Das ist damals wirklich hochgradig im Detail durchdesignt worden und als Hommage hat die NASA tatsächlich 2001 ein Raumschiff konstruiert, basierend sozusagen auf den Ideen von Stanley Kubrick, was in der Lage wäre, mit einem Fusionsreaktor Richtung Jupiter zu fliegen. Der einzige große Unterschied zwischen der Filmversion und der NASA-Version ist, dass die NASA-Version riesige Radiatoren hatte, weil ein großes Problem im Weltraum ist es, die Abwärme abzuführen, weil es gibt ja keine Konvektion, keine Luftströmung. Man muss das alles über Strahlung abführen. Deswegen hatten die so große Radiatoren, wo die Abwärme des Fusionsreaktors ins Weltall abstrahlen mussten. Das war so der größte Unterschied gegenüber dem Raumschiff der Konstruktion aus 2001. Aber da sieht man,
ich hoffe, die KI war nicht ganz so durchsichtig.
Ja, genau. Also ich kann, was die KI angeht, es gibt so einen lustigen Aufkleber, den sieht man. Vielleicht. Ich kann das nicht zulassen, Dave.
Ganz kurz, liebe Hörerin, genau. Zeig den mir direkt in der Kamera. Also immer am Schreibtisch, offenbar.
Genau.
Ja, also, nein, Dave, das kann ich nicht tun, genau.
Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sogar das Genre Science Fiction eins der wichtigsten Literaturgenres überhaupt ist. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich Kriminalromane lese, dann macht mich das vielleicht zu einem besseren Verbrecher oder zu einem besseren Detektiv. Bei Fantasy-Romanen ist es sehr unterhaltsamer, wenn ich was mit Magie lösen muss, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wie das wirklich funktioniert. Und bei der Science-Fiction ist es so, ich bringe irgendwelche willkürlich gewählten, ob in der Zukunft oder in der Vergangenheit, Situationen hin und versuche die aber auf einer wissenschaftlichen Basis zu lösen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Wissenschaftler weltweit inspiriert worden sind von Science Fiction und wie sie in die Wissenschaft gekommen sind zum Science Fiction. Also wenn man sich anguckt, allein der Steve Wozniak von Apple, der ist das Gehirn hinter Apple, der war riesiger Star Trek-Film-Fan, ist auf Conventions gegangen. Und wenn man sich heute anguckt, warum das iPad so aussieht, wie es aussieht, der hat sich das abgeguckt 1984 von der Star Trek Next Generation Serie. Unglaublich viele Befruchtungen sind da gegenseitig gemacht worden. Und deswegen denke ich, dass die Science Fiction ein ganz wesentliches Genre ist, was die Menschheit weitergebracht hat.
Naja, oder auch nicht weitergebracht hat. 1984, also auch aus der dystopischen Science Fiction wird ja das eine oder andere leider übernommen. Aber das
war
ist
der
nicht
zweite Grund, weswegen ich bekennender Trekkie bin, weil diese Idee, diese humanistische Idee von Gene Roddenberry, dass die Menschheit irgendwann aufhört, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und stattdessen zu einem Volk von Explorern wird, die das Weltall erforschen, das fand ich, dieser humanistische Grundsatz, der hat mich seit jeher bei Star Trek unglaublich bewegt. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass die eher dystopischen Theorien, die auch teilweise bei Krieg der Sterne oder anderen Science-Fiction-Filmen ja durchgekommen sind, leider aktuell mehr der Realität entsprechen. Aber bleiben wir optimistisch.
Da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe, sondern ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mir mit dem optimistischen, humanistischen Weltbild die ideale Brücke zu meiner vorletzten Frage gebaut, nämlich wie denn eine Welt aussehe, in der diese magische Technologie, von der du sprichst, die natürlich wissenschaftlich im Grunde verstanden ist, aber bei dem die Ingenieursleistung noch gewisse Zauberlehrlingsfähigkeiten bedarf, bevor sie wirklich in die Welt kommt. Wie sähe denn eine Welt im Jahr 2040, 2050 aus, in der die Kernfusion zu sehr günstigen Kosten grüne Energie im Überfluss liefern könnte?
Vielleicht eine Vorbemerkung. Bei 2040 bin ich noch sehr skeptisch, dass da die Fusionsenergie schon wesentlich in irgendeiner Weise dazu beitragen kann. Und das ist auch für uns immer ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sagen, wir wollen die Fusion, an der wir so schnell wie möglich arbeiten. Wir wollen die Fusion aber nicht als Ausrede oder Feigenblatt da verstanden wissen, jetzt nicht in die Erneuerbaren zu investieren. Ich möchte an der Stelle nochmal eine Lanze dafür brechen, diesen Gegensatz Fusion oder Erneuerbare an der Stelle aufzuheben. Wir müssen jetzt in die Erneuerbaren investieren, weil die Technik haben wir. Gibt es ja von der Sprint dieses neue Windrad, was gebaut wird. Das sind Technologien, die stehen jetzt zur Verfügung und die müssen wir jetzt schnell umsetzen. Ich glaube aber, dass gerade in der zweiten Hälfte nach 2050 die Fusion eine große Rolle spielen wird, und zwar aus folgendem Grunde: Sie entkoppelt unterm Strich die Energieerzeugung vom Ressourcenverbrauch. Wenn ich ein Gigawatt Kraftwerk habe und es verbrennt sozusagen nur 1 Kilogramm Brennstoff am Tag, um dort Millionen Haushalte 24/7 sicher mit Energie zu versorgen, dann ist das ein Gamechanger. Und dann wird das eine industrielle Revolution einleiten. Und ich bin der Meinung, gerade in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, ich bin nicht sehr optimistisch, was das 1,5, 2,5 oder wie viel 0,5 Grad Ziel im Klimawandel, wie wir das erreichen werden. Weil aus meiner Erfahrung reagiert der Mensch typischerweise immer dann, wenn es zu spät ist. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Das bedeutet aber, dass wenn wir in eine weitere Klimakatastrophe hineinlaufen, was ich leider aktuell so sehe, dann wird es irgendwann mal soweit sein, dass wir aktiv Maßnahmen ergreifen müssen, um das wieder umzukehren. Das heißt, wir werden CO2 aus der Atmosphäre entfernen müssen, um es dann wieder idealerweise unterirdisch zu verpressen, um unser Klima auf der Erde für Menschen bewohnbar zu halten. Und dafür brauchen wir riesige Energiemengen. Wir brauchen riesige Energiemengen für die künstliche Intelligenz, für die Rechenzentren, für so, so viele Sachen. Und an der Stelle glaube ich, dass ab dem Jahr 2050, 2060 die Fusion hoffentlich einen immer größer werdenden Beitrag leistet, zumal nicht nur der Ressourcenverbrauch entkoppelt ist, sondern die Ressourcen stehen überall auf der Welt zur Verfügung. Das heißt, ich muss keine Kriege mehr um irgendwelche lokale Ressourcen führen, wenn die Ressourcen sozusagen, das Deuterium kriege ich aus dem Wasserhahn, Lithium gibt es überall in den geringen Mengen, dann nehme ich mit einer alten Autobatterie, Lithiumbatterie kann ich ein Fusionskraftwerk ein Jahr betreiben. Also was diese Sachen angeht, denke ich, dass wir einen Gamechanger sehen werden, wo industrielle Standorte auch wieder in Nordeuropa attraktiv sind und bleiben, weil wir uns eben diese Energie leisten können und parallel versuchen, einige der Fehler aus der Vergangenheit wieder umzukehren mit der Energie.
Letzte Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, also dann, wenn dein Kraftwerk ja so langsam mal kommerziell ans Netz geht, wünschst du dir, die nichts mit Fusion zu tun hat, und wenn jetzt von einem Science-Fiction-Fan und Experten wie dir jetzt nichts Originelles kommt, dann weiß ich aber auch nicht mehr.
Was mich am meisten beeindrucken würde, wäre, wenn es uns gelingt, Impfstoffe gegen Krebs zu erzielen, und zwar angepasst. Also entweder Impfstoffe oder Heilmittel basierend auf wirklich DNA-angepassten Verfahren, sodass wir einen Großteil der Krebserkrankungen heilen können oder uns im Vorfeld, wie es ja bei einigen schon möglich ist, im Vorfeld vor einigen der Krebserkrankungen schützen können. Weil wir in Deutschland sind eine alternde Bevölkerung, generell wird die Menschheit immer älter, und mit den Umweltbelastungen ist meiner Meinung nach das ein Gebiet bei der Biotechnologie, der Genforschung, wo ich persönlich große Hoffnung drauf setze. Und ich habe mir das überlegt, eine der bahnbrechenden Durchbrüche, ähnlich wie wir das bei den mRNA-Impfstoffen gesehen haben, wenn wir ähnliche Sachen sehen können, was ja auch geplant ist, im Bereich der Krebstherapie, das wäre eine Sache bis 2050, das würde ich mir wünschen.
Das wünschen wir uns alle für uns. Und hey, wir sind ja auch nicht auf so einem ganz schlechten Weg, ne? Also auch gerade bei den mRNA, also mit Messenger.
Genau.
RNA-Themen sind wir in Richtung Impfung ja grundsätzlich unterwegs.
Und auch das ist wieder ein Gebiet, in dem Deutschland weltweit führend ist. Und nicht umsonst hieß die Straße von einer dieser Firmen an der Goldgrube.
Und in Mainz haben sie, in Mainz und in Marburg, glaube ich, haben sie auch ihre Gehwege golden gepflastert.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Sind nicht so weit von euch.
Ja.
Markus, ganz, ganz vielen Dank für dieses wahnsinnig spannende Gespräch.
Vielen Dank, Thomas.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank, wie immer, für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diese oder andere Folgen teilt, wenn ihr unseren Podcast in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Ganz herzlichen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.